Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Vor mir sitzt die liebe Valentina Tüfs und ich heiße Elena Engels.
Hey, hey.
Ich glaube, mittlerweile kennt man unsere Namen auswendig.
Das ist gut.
Das ist gut, ne? Und wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf zum Buch oder zum Brief Jakobus und zu meiner Studie. Mhm. Und wir sind jetzt bei Vers 9 bis 11. Und ich möchte gerne zu Beginn diese Bibelstelle vorlesen. Wenn du eine Bibel vor dir liegen hast, dann darfst du sie auch gerne öffnen und mitlesen. Und dann werde ich einen Teil aus der Studie kurz vorlesen und dann werden wir darauf eingehen. Jakobus 1, Vers 9 bis 11. Wer wenig hat und wenig gilt, soll sich freuen, weil er bei Gott viel gilt. Und wer viel hat und angesehen ist, soll demütig und bescheiden sein, denn auch er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Die Sonne geht auf und lässt mit ihrer Hitze das Gras verdorren. Die Blume verwelkt und ihre Schönheit verschwindet. Genauso wird der Reiche mit seinem Besitz, mit seinem ganzen Besitz vergehen. So, und jetzt lese ich mal aus der Studie. Nach dem Thema der Prüfung und des Glaubens lenkt Jakobus den Blick auf zwei sehr unterschiedliche Menschen, den Niedrigen und den Reichen. Der niedrige, arme Bruder oder auch Schwester steht in der Gefahr zu zweifeln. Und nicht nur an sich selbst, sondern auch an Gottes Liebe. In der damaligen jüdischen Tradition galt Reichtum als Zeichen von Gottes Segen und Armut als Beweis dafür, dass Gott seinen Segen zurückgehalten hat. Aber Jakobus bricht mit diesem Denken. Armut ist keine Strafe Gottes. Vielmehr ist sie eine Gelegenheit, den eigenen Glauben zu prüfen und zu vertiefen. Der arme Gläubige kann sich rühmen, nicht wegen seines irdischen Besitzes, sondern weil er in Christus geistlich reif ist. In der Welt mag es wenig gelten, aber vor Gott hat er unermesslichen Wert. Im Gegenteil dazu ermahnt Jakobus den Reichen, sich seiner Niedrigkeit zu rühmen. Das bedeutet, sich daran zu erinnern, dass alle irdischen Reichtümer vergänglich sind. Die Blumen des Grases verwelken, so wie alle irdischen Schätze vergehen werden. So, das einmal dazu.
Mhm.
Genau, also das ist nochmal, wenn wir auf Jakobus eingehen, ganz am Anfang, das, was wir gesagt haben. Man merkt hier ganz klar, der hat die Sprüche studiert.
Ja, wirklich.
Von zwei, drei Sätzen auf das nächste Thema und dann wieder auf das nächste Thema. Also das ist so vielseitig und man könnte wirklich Bücher damit füllen, diesen ersten Vers zu studieren.
Ja, mhm. Es zeigt aber auch, finde ich, dass Jakobus selbst ein weiser Mann ist und vielleicht auch Salomo so als Vorbild genommen hat und gesagt hat, boah, ich möchte auch in dieser Weisheit wandeln. Ich möchte auch diese Weisheiten festhalten, die mir offenbart werden. Und das zeigt auch seine Vielseitigkeit, seine Begabung, seine Weisheit. Und ich muss sagen, ich finde es schön, dass ab Vers 9 so das Thema der Niedrige und der Reiche erwähnt wird und dass es verglichen wird mit einer Blume auf dem Feld. Das finde ich tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, weil eine Blume tut nichts dafür, dass sie in dem Sinne, also sie braucht kein Reichtum, keine Armut und in dem Moment wird sie trotzdem auch verwelken oder vergehen. Und ich finde gerade dieser Abschnitt, das hatten wir kurz in der allerersten Podcast-Folge, dieser Abschnitt passt total gut in unsere heutige Zeit, in unsere heutige Gesellschaft, wo Reichtum, Also äußerer Besitz, materieller Besitz, das, was du im Außen hast und trägst, wie ein Statussymbol ist, wie eine Anerkennung. Mhm. Jeder sieht dein protziges Auto, deinen riesigen Follower-Account in den sozialen Medien, deine Berühmtheit in, keine Ahnung, irgendwelchen Videos oder Reichtümer oder Schätze, das, was du einfach hast. Und ich finde, davon lassen
sich... Reichweite.
Die Reichweite, genau. Davon lassen sich Menschen sehr, sehr schnell blenden. Und das ist tatsächlich, glaube ich, in der Natur des Menschen. In der Bibel gibt es verschiedene Beispiele, wo es um Arm und Reich geht. Auch in dem so von wegen, wie du zu einer Hochzeit kommst, ne? Der Bettler und der König. Also diese Gegenüberstellungen von Arm und Reich gibt es immer wieder. Und das, finde ich persönlich, passt sehr, sehr gut in unsere heutige Zeit. Und das, was du aus der Studie gelesen hast, der arme Gläubige kann sich rühmen, nicht wegen seines irdischen Besitzes, sondern weil er in Christus geistlich reich ist. Das finde ich total stark. Wenn wir erkennen, dass das, was in der Welt ist, vergehen wird, ne? Da gibt es ja auch diese Bibelstelle, alles wird vergehen, Motten und Rost, aber meine Worte werden ewig bleiben, wo unser Schatz ist, das auch unser Herz. Und das, finde ich zum Beispiel, ist so ein bisschen anders gedeutet. Also wir gucken hier, natürlich beleuchtet Jakobus hier die sichtbare Armut und der sichtbare Reichtum, aber ich glaube, das geht auch ganz viel übertragen auf uns, wie wir aktuell leben, wie wir Armut und Reichtum definieren. Und da muss ich sagen, finde ich, spricht mich dieser Satz an, der arme Gläubige kann sich rühmen, das heißt, er kann sich glücklich schätzen. Glücklich ist der Mensch, der in diesem Moment wirklich unseren Gott hat und weiß, okay, ich bin mit ihm versöhnt, ich bin reich, aber weil Christus mich reich macht, so, ne? Das finde ich tatsächlich einen sehr schönen Ansatz hier.
Interessant ist es auch zu wissen, auch nochmal so diesen Hintergrund, warum das Jakobus schreibt. Also in deren Gemeinden war das einfach so üblich, dass man auch jemanden, der gut ausgesehen hat, der sich gut gekleidet hat, der wurde ganz vorne, nah an der Kanzel, wurde hergesetzt. Und jemand, der weniger Ansehen hatte, also ärmer war und vielleicht nicht so gut aussah wie jemand, der reich ist, der wurde ganz nach hinten gesetzt oder im schlimmsten Fall musste er sogar stehen, hat gar keinen Platz bekommen. Mhm. Und darum geht es, Jakobus, dass wir nicht anfangen, jemand zu erheben und den anderen zu erniedrigen. Yeah. Dass Gottes Reichtum ganz anders aussieht wie unser Reichtum, das, was wir zumindest mit unseren Augen sehen.
Mhm. Ja.
Und er schreibt ja ganz klar, dass für Gott jemand, der arm ist, ist er für Gott aber reich, weil er auf Christus vertraut, weil er auf Christus baut. Und das finde ich so schön, dass bei Gott Reichtum ganz anders aussieht, dass alles vergehen wird. Alles ist vergänglich hier auf Erden. Alles, was wir ansammeln an Schätzen, aber was wirklich bleibt, welcher Reichtum? Die Schätze für den Himmel. Das sagt ja die Bibel ganz klar, sammelt euch Schätze für den Himmel. Und das ist für Gott Reichtum. Und hier wissen wir das zwar als Christen, aber leben wir das auch?
Genau.
Oder bevorzugen wir jemanden oder benachteiligen wir jemanden? Wenn jemand mehr Reichweite hat, vielleicht komme ich mit dem zusammen, arbeite ich mit dem zusammen, weil dann habe ich ja auch mehr Reichweite. Ich weiß nicht, den anderen, der hat ja kaum Reichweite, was soll ich denn mit dem? Obwohl er vielleicht ein viel, viel wichtigeres Thema hat oder genauso wichtig ist wie der andere. Aber wie schnell bevorzugen wir oder benachteiligen wir jemanden?
Ja, ich finde das tatsächlich spannend. Ich würde gerne eine Ergänzung geben, und zwar zu dem Aspekt, dass Jakobus sagt, dass praktisch der Reiche sich auf seine soziale Stellung nichts einbilden soll, weil er wird genauso vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Das sagt er nämlich nicht gleichzeitig zu dem Armen in der Gemeinde, sondern er sagt das zu dem Reichen. Der Reiche wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Was es mir sagt, ist, der Reiche soll sich nicht hochmütig oder stolz erheben über den Armen oder über die Mittelschicht der Gesellschaft und sagen so, ich hab's jetzt, ich hab Geld, ich hab Ansehen, ich hab materielle Güter und Sonstiges, sondern in dem Moment tadelt er ein bisschen den Reichen und sagt, erheb dich nicht in deinem materiellen Reichtum, erheb dich nicht über andere, weil du wirst genauso vergehen wie eine Blume auf dem Feld, wie jeder andere auch. In dem Moment weist er praktisch den Reichen zurecht, nicht mit dem, Reichtum, was er hat. Es geht nicht nur primär darum, um den Besitz, den er hat, sondern um die Herzenshaltung, die dahinter steckt, die er an dem Reichen, würde ich persönlich sagen, wie ankreidet oder die er auch hochhält. Dass er sagt, in dem Moment bilde dir nichts ein, du bist auch wie eine Blume auf dem Feld. Du bist auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, du bist auch ein Mensch, der nur, in unserer heutigen Sprache würden wir sagen, der nur mit Wasser kocht. Ne? Der auch einfach auf Klo muss, so die ganz normalen Bedürfnisse erfüllt. Und das ist ja tatsächlich so, dass wir oft, wenn Leute eine riesen Reichweite haben und große Einflussnehmer sind und große Besitztümer haben, dass wir wie zurückschrecken und ängstlich werden und denken, wow, guck mal, was der für einen Einfluss hat, dass man sich automatisch wie erniedrigt und sagt, oh, das ist jetzt ein hohes Tier, der kommt jetzt gerade daher. Und Jakobus macht das so gut, dass er sagt, es geht nicht darum, dass in dem Moment die Reichen der Gemeinde sich erheben. Und so nach Motto, wisse, dass auch du bist wie eine Blume auf dem Feld, die vergeht. Und ich finde, da geht es mehr um die Herzenshaltung als um den Reichtum, den man nach außen hin sieht. Ne?
Ja, richtig gut. Und die andere Sache ist ja auch, die ich beschrieben habe, die ich vorhin vorgelesen habe, ist auch der Gedanke, dass die Menschen früher wirklich gedacht haben, wenn sie arm sind, dann haben sie keinen Segen empfangen. Mhm. Dann haben sie irgendwas falsch gemacht, sie haben gesündigt. Deswegen geht es denen so, wie es gerade ist. Mhm. Und Jakobus, der sagt ganz klar, dass es halt nicht so ist, dass es um die Herzenshaltung geht. Und dass jemand reich ist oder reich geboren wird, ja, dann ist es so. Es ist aber auch von Gott geschenkt und gegeben. Wie nutzt du es? Aber jemand, der aber auch weniger hat, heißt nicht, dass er keinen Segen empfangen hat. Das stimmt ja auch gar nicht. Ne? Und da finde ich das auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn du als Zuhörerin gerade vielleicht finanzielle Not hast, das nicht heißt, dass du irgendwas falsch gemacht hast und jetzt der Segen Gottes verwehrt wird. Mhm. Genauso auch andersrum, wenn du gerade Reichtum genießt und das vielleicht sogar gar nicht anders kennst und dankbar dafür bist und trotzdem das Herz an der richtigen Stelle ist, nah an Gottes Herzen, heißt es nicht, dass du jetzt voll den Segen empfängst und ein anderer nicht.
Ja.
Das heißt es nicht.
Ja, genau. Absolut. Ich denke auch, es führt uns, finde ich, in eine Abhängigkeit zu Gott hin. Jeder von uns, also ich denke gerade so an diese Geschichte auch aus dem Neuen Testament, wo diese alte Witwe ihre einzelnen kleinen Schillinge einfach in diesen Spendenbox, in diese Spendenbehälter mit reinwirft und die ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer stehen drumherum und die werfen weitaus mehr mit hinein praktisch so in ihre Kirchenspende, die sie dann da geben und kritisieren diese arme alte Witwe und sagen, guck mal, was sie schon gegeben hat. Und Jesus erhebt sie und sagt, sie hat mehr gegeben als ihr. Und da, finde ich, geht es darum, egal ob arm, ob reich, bist du bereit, etwas zu geben, was dich richtig was kostet. Etwas hineinzugeben ins Reich Gottes, etwas zur Verfügung zu stellen. Hier zum Beispiel spricht er über die Gemeindemitglieder, er spricht ja über ärmliche Verhältnisse und über reiche Verhältnisse. Das heißt, bist du bereit, also für mich zeigt es das auch, natürlich jemand, der weniger hat, der darf in dem Sinne das geben, was Gott ihm aufs Herz legt. Natürlich kann man da wieder viel diskutieren, der Zehnte, Nicht-Zehnte, wie viel gebe ich ins Reich Gottes. Aber in dem Moment geht es auch darum, nicht sich zu erheben, wenn der andere einen Betrag gibt oder wenn der andere etwas investiert, dass man eine Wertung da reinlegt. Ich glaube, es geht um dieses Nicht-Bewerten des Ärmlichen. Weil wer bin ich, dass ich, wenn ich sage, ich bin reich, den Armen bewerte und sage, ja, guck dir dann das mal an, guck mal, wie der lebt, sieh mal zu, guck mal, das, was ist das für ein Gemeindemitglied, hier braucht er wieder Unterstützung, da braucht er wieder Geld. In dem Moment, glaube ich, geht der Jakobus den Reichen einfach ein bisschen schärfer an und sagt, das soll nicht sein, du sollst nicht aus Hochmut und aus Stolz in dem Moment den anderen Gemeindemitgliedern begegnen, den Menschen begegnen, die ärmer sind, in deinen Augen. Ne, das ist nämlich auch nochmal, weil die Letzten werden die Ersten sein. Im Reich Gottes sind die Dinge umgekehrt. Und der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Gott sieht dahinter. Was ist, wenn wir meinen, okay, der andere, der ist ärmlich, dabei hat er total den reichen Schatz und hat einen tiefen Frieden, hat eine Beziehung zu Gott, die absolut vorbildlich ist. Ne, weil man liest das, finde ich, ganz oft auch so in den Medien, dass Menschen, die dann plötzlich von jetzt auf gleich extrem erfolgreich werden, dass der Erfolg ihnen auch zu Kopf steigt. Dieser Erfolg auch etwas mit ihrem Inneren macht, mit dem, wer sie sind. Ne?
Das Herz verändert sich oder es zeigt sich, was eigentlich schon längst im Herzen zu finden war. Ne? Stolz, Überheblichkeit, all das, ja, wie oft haben wir das schon gehört, dass Menschen, die Erfolg hatten oder noch immer Erfolg haben, dass sie sagen, ich war ganz oben und da war gar nichts. Oder Menschen, die sich sogar das Leben nehmen, obwohl sie alles ja scheinbar haben.
Genau.
Wie kommt das? Wir wissen das alle. Wir wissen das alle, dass Geld uns nicht glücklich macht, Reichtum uns nicht glücklich macht. Das ist diese innere Haltung.
Genau.
Weißt du, wer du bist? Weißt du, was deine Bestimmung ist?
Genau.
Weißt du, wer dich geschaffen hat? Weißt du, warum du hier auf der Erde bist? Das alleine, das füllt uns aus, das gibt uns so einen Frieden. Wenn wir das alleine schon nicht haben, dann sind wir mehr, also dann sind wir ärmer als viele, viele andere, die scheinbar arm sind.
Mhm.
Und die erste Frage, die ich ja hier zu diesem Thema stelle, ist, was bedeutet Reichtum für dich? Was heißt Reichtum für mich? Heißt es wirklich das Finanzielle? Oder was heißt es wirklich, ohne dass ich das, was ich gelernt habe aus der Bibel, das aufschreibe, sondern wirklich, was bedeutet wirklich Reichtum für mich? Denkst du manchmal, dass materieller Wohlstand ein Zeichen von Gottes Segen ist?
Es kann sein, aber es kann ein Resultat sein aus einem Leben hingegeben für Gott. Ich würde sagen, für mich ein tiefer Reichtum, ein wirklicher Reichtum ist, ein Herzensfrieden zu haben, egal wie die Umstände sind. Zu ruhen im Boot mit Jesus gemeinsam, zu schlafen im Sturm und einen Herzensfrieden zu haben und zu wissen, mein Jesus ist ein Gebet, ein Atemzug entfernt. Das ist wahrer Reichtum für mich, weil in dem Moment kann alles vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, meine Liebe wird nicht vergehen. Das heißt, habe ich einen tiefen Herzensfrieden, wohin ich irgendwann gehe und wer jetzt an meiner Seite ist, ist das der pure Reichtum für mich. Ist es wirklich. Weil ich denke, wenn wir in dem Moment ruhen und einen Frieden haben, der nicht von dieser Welt ist, dann wissen wir, ich kann alles durch den, der mich stark macht.
Und was ich halt spannend finde, mir kommt jetzt gerade so der Gedanke, in Johannes 19 geht es ja darum, dass Jesus verurteilt wird zu seinem Tod und er steht dann vor den Juden, sie wollen ihn kreuzigen, schreien auf, der soll gekreuzigt werden. Dann geht Pilatus nochmal mit ihnen rein und spricht mit ihm und diese Stelle möchte ich ganz kurz vorlesen. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Prätorium bringen und fragte ihn erneut, woher kommst du? Aber Jesus gab keine Antwort. Sprichst du nicht mehr mit mir? Fragte Pilatus. Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Also er geht hier drauf ein, dass er ja reich ist, dass er die Macht hat, über Jesus zu entscheiden. Und das finde ich halt sehr interessant, wie oft denken wir das auch?
Ja.
Wie oft denken wir von unserem Reichtum oder von unserem Status? Ich habe ja die Möglichkeit, ich habe ja dies und das und das. Aber in dem Reich Gottes ist es so ganz anders.
Richtig.
Und Jesus antwortet, da sagte Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre.
Ja.
Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, die schwerere Sünde begangen und so weiter und so weiter. Dann spricht er wieder mit ihm. Also man sieht hier, dass obwohl Pilatus eigentlich so eine Macht hat, so eine einflussreiche Position hat, hat er dennoch nicht die Macht. Und ich finde, das zeigt sehr stark unsere weltliche Position, Macht, Reichtum, das, was wir haben, dass das von Gott manchmal gar nicht zählt. Und auf der einen Seite, ja, er hat sie von Gott bekommen.
Yeah.
Also alle, die Macht haben, die eine hohe Position haben, die ist dir von Gott gegeben, die ist dir von Gott geschenkt. Wie gehst du mit ihr um?
Ja, absolut. Ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Also sehr spannend, was du ansprichst. Also diese einflussreichen Positionen, die man bekommen hat, die auch heutzutage ja überall sind. Also Gott hat ja auch Obrigkeiten eingesetzt und Leitungsebenen, Positionen eingesetzt. Und auch dort passiert ja auch ganz, ganz schnell wie Machtmissbrauch. Also Machtmissbrauch für den eigenen Nutzen, für den eigenen Vorteil. Ne? Und ich glaube, da spricht die Bibel ja auch immer wieder darüber, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die uns unterstellt sind, die wir leiten sollen. Und ich finde tatsächlich, muss ich sagen, also wenn ich über diese Stellen nachdenke, also auch gerade Vers 11, wo Jakobus nochmal gerade im Punkto Reichtum, also die Reichen angeht, und ihnen sagt einfach, wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist darin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Was mir das sagt, ist, egal was wir empfangen haben, dazu hatte ich letztens eine richtig tolle Gebetszeit mit meiner 70-jährigen Freundin. Und zwar hat sie zu mir gesagt, weißt du, alles, was Gott dir anvertraut hat, alle Reichtümer, alle Schätze, die möchte er, dass du sie, sie hat mir so ein Bild mitgegeben, wie als würde ich eine Schmuckschatulle halten. Und sie hat gesagt, fass das mal alles zusammen, was Gott dir gegeben hat. Wir wollen ja oft so die ganzen schwierigen Sachen, diese ganzen, ich sage das immer, das ist wie so ein Jutesack, ne, den man so trägt, den will man Gott abgeben. Da ist alles drin, was sowieso anstrengend und schwer ist. Aber wollen wir Gott auch das zurückgeben, diese schöne Schmuckschatulle, wo er uns Reichtümer und Dinge, liebe Menschen, Durchbrüche, Berufung und alles Mögliche hineingelegt hat? Weil das sind ja auch Reichtümer, die wir von ihm empfangen haben. Er hat es durch uns möglich gemacht. Sind wir bereit, das ihm wieder hinzugeben und zu sagen, du hast das ermöglicht, durch dich habe ich all das und bin ich bereit, aus Hingabe ein wohlgefälliges Opfer zu bringen und mein Reichtum, alles, was ich habe, ihm zur Verfügung zu stellen und sagen, dein Wille geschehe in meinem Reichtum, in allem, was ich habe, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich denke, dann erst wird wahrer Reichtum ein Segen für andere. Weil Reichtum ist niemals dazu da, würde ich persönlich sagen, in dem, was ich in Jesu Leben sehe. Reichtum ist nicht dazu da, das eigene Ego zu pushen und selbst zu horten. Ich, meiner und mir müssen reich werden. Und das ist das, das ist der Spirit der Welt, dieses Individualistische, was manchmal sagt, verwirkliche dich und du wirst reich werden. Reichtum in meinen Augen geht niemals um eine einzige Person, die sich bereichert in irgendetwas, sondern Reichtum sagt, im Gesamten. Reichtum sagt etwas über Einheit aus, sagt etwas über Schätze aus, die ich, wenn ich bereitwillig gebe, großzügiges Herz habe, spricht in meinen Augen Reichtum etwas ganz, ganz anderes an. Und ich finde es schön, dass Jakobus wirklich nochmal so den irdischen Reichtum ein bisschen stärker an die Mangel nimmt und sagt, bilde dir nichts ein. Du bist wie eine Blume auf dem Feld. Sie wird verdorren und vergehen und alles, was du dir angesammelt hast. Sammelst du Schätze im Himmel, Reichtümer im Himmel, dann ist es etwas ganz anderes. Darüber spricht die Bibel auch. Aber das ist zum Beispiel für mich etwas, was ich da herausnehme. So.
Ja, und ich finde es richtig schön, dass er das anspricht, dass man dadurch sieht, diese Probleme gab es auch schon vorher, gab es auch in der Gemeinde, in der er war. Also das kennen auch Christen oder das ist auch ein Problem unter Christen. Ja. Das ist nicht nur ein weltliches Problem, genau, sondern das ist auch unser Problem und damit müssen wir uns definitiv auseinandersetzen. Und du hast vollkommen recht. Ich sehe das genauso, dass einmal so wie Gott Reichtum sieht, einfach was ganz anderes ist, wie wir das sehen.
Ja.
Und dass es nicht die Schätze sind, die wir hier sammeln oder die Anerkennung, die wir bekommen. Bei Gott ist es anders. Und es erinnert mich an die Stelle, wo Satan Jesus versucht und er steht mit ihm auf dem Berg, glaube ich, und dann sagt er zu ihm, siehst du all die Reichtümer dieser Welt? All das ist in meinem Besitz. Mhm. Wenn du mich anbetest, dann werde ich all das dir geben.
Ja.
Und ich finde, diese Stelle zeigt, wie Satan agiert und was sein, wie seine Art ist, wie er arbeitet und wie er einfach funktioniert,
ja,
dass er uns Menschen belügt, indem er sagt, wenn du all das von mir bekommst, dann bist du wirklich reich.
Mhm.
Siehst du das nicht? Das sind alles meine Reichtümer. Und wenn du mich anbetest, dann wirst du all das bekommen. Und Jesus weiß, es sind aber keine Reichtümer. Das ist nichts wert.
Er versucht uns zu blenden, ne?
Ja, voll. Und das, finde ich, ist eine so starke Stelle, über die ich immer wieder nachdenke und auch nachgedacht habe, als ich diese Stelle in dem Brief von Jakobus gelesen habe, habe ich sofort an diese Stelle gedacht. Wir sind immer wieder in Prüfungen, dann kommen wir wieder auf den Anfang von Jakobus, dass all diese Prüfungen einfach da sind. Und auch das ist eine Prüfung, das ist auch eine Herausforderung, das wirklich irgendwie aus all dem, was wir erleben, irgendwie herauszufinden, wo werden wir wirklich belogen, wo werden wir betrogen von Satan, wo haben wir wirklich angefangen, etwas anderes anzubeten außer Gott.
Richtig. Mhm. Ja.
Genau. Und zum Schluss dieses Kapitels gibt es ein Gebet und das möchtest du gerne einleiten.
Ja. Ja, ich würde das Gebet gerne so für dich beten, wo du das jetzt hörst. Es ist ein Gebet um Weisheit und Standhaftigkeit und dass du dich einfach zurücklehnst, wirklich auch ein paar tiefe Atemzüge nimmst und dieses Gebet auf dich wirken lässt und wirklich dein Herz und deine Hände öffnest und mit mir mitbetest. Vater, ich danke dir, dass du mir schon alles geschenkt hast, was ich brauche, um den Versuchungen zu widerstehen. Du hast mich durch Jesus Christus zu einer neuen Schöpfung gemacht und mir dein Wort gegeben, das meine Waffe und mein Schutz ist. Ich erkenne, dass du mich mit Weisheit und Kraft ausgestattet hast. Und ich bitte dich, mir zu helfen, mich immer daran zu erinnern und danach zu handeln. Wenn Versuchungen kommen, lass mich fest in deinem Wort stehen und mich daran erinnern, dass du bereits den Sieg für mich errungen hast. Hilf mir, nicht auf meine eigenen Begierden oder die Umstände zu blicken, sondern auf dich allein. Du bist meine Stärke und ich nehme deine Gaben in Anspruch, die du mir schon gegeben hast. Herr, ich danke dir, dass du mich reich beschenkt hast, dass dein Geist in mir lebt und ich in deiner Wahrheit wandeln darf. Lass mich jeden Tag mehr aus deiner Fülle schöpfen und standhaft bleiben, egal was kommt. In deinem Namen nehme ich das, was mir bereits gehört, an. Danke für deinen Segen und deine Treue. Amen.